Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich habe heute einen Gast da, bei dem ich mich manchmal frage, ob sein Tag wirklich nur 24 Stunden hat. Weil wenn man auf die Homepage seiner Firma schaut, dann sieht man da eine ganze Fülle an verschiedenen Unternehmen. Nebenher ist er noch ehrenamtlich aktiv. Herzlich willkommen, Christoph Steinle.
Hallo und guten Morgen.
Die Firma, von der ich gesprochen habe, das ist Spin und Gin. Wem die jetzt nichts sagt, der kennt wahrscheinlich August Gin. Das ist so eine Firma, die damit dazugehört, ebenso wie die Lokale des Oh Boy in Augsburg oder auch die Blaue Kappe. Wie hat sie es überhaupt in diese Richtung verschlagen? Ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, sie haben eigentlich ursprünglich mal in einer ganz anderen Branche angefangen, in der IT. Wie kommt man von IT zu Genuss?
Ja, also es war schon immer, sage ich mal, ein ambitioniertes Hobby. Mein Bruder hat es zum Beispiel von Anfang an in die Richtung verschlagen. Der ist schon direkt nach dem Studium, nach seinem 18. Lebensjahr aus Augsburg weggezogen nach Wien und hat mit seiner Lebenspartnerin dort eine Firma aufgebaut, die sich um die Beratung, Architektur und verschiedene Sachen gleich besonders im Bereich Gastronomie engagiert. Und da habe ich damals auch ein bisschen mitgeholfen, mal so als ein, zwei Monate war ich öfter in Wien und da habe ich natürlich da schon auch ein bisschen Lunte gerochen war natürlich immer ganz viel persönliches Interesse, so Food, Bar und solche Sachen. Und irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen, doch mal in die Richtung was zu probieren, ein bisschen ambitionierter. Und das allererste Projekt davon war natürlich August Gin, woraus alles andere auch entstanden ist.
Was gehört denn zum heutigen Tag alles dazu?
Also wir betreiben aktuell entweder als 100%ige Gesellschaft oder als Teilhaber, wie gesagt, die Blaue Kappe in der Klinkertorstraße bzw. Volkhardtstraße in der Augsburger Innenstadt, dann das Oh Boy in der Ludwigstraße, dann das Yard Coffee in der Ludwigstraße und als Gesellschafter kümmern wir uns den sage ich mal, betriebswirtschaftlichen Part auch der Alten Liebe im Bismarckviertel. Des Weiteren haben wir die Spirituosenmarke August Gin immer noch größte Teil unseres Unternehmens. Des Weiteren seit 2019 dazugekommen die Fugger-Destillate, Obstbrände, die wir auch herstellen, regionale und verschiedene kleine Projekte. Letztes Jahr haben wir gestartet mit einem nachhaltigen Sustainable Wodka, dem City Wodka. Und für heuer ist auch noch ein neues Projekt geplant, das mal was ganz anderes wird, der Habibi Raki.
Ja, das klingt ja ganz spannend. Dann schauen wir mal, was da noch so kommt. Jetzt frage ich mich, wenn man irgendwie so viele Baustellen hat, gibt es da sowas wie ein Herzensprojekt oder ist das alles gleich wichtig?
Das ist uns alles gleich wichtig. Also es ist ja auch so, da greifen ganz viele Zähne ineinander oder so, die, zusammenarbeiten, die jetzt quasi diese einzelnen Bereiche ja nicht trennen. Das ist eigentlich alles sehr untrennbar miteinander verbunden, kann man so sagen. Natürlich sind immer die neuesten Projekte, die spannendsten Projekte. Es gibt auch wieder ein neues Projekt, gerade noch zusätzlich, das habe ich gerade eingängig vergessen. Wir werden quasi für die gastronomischen Locations, aber auch für unsere Brands sind wir gerade dabei, eine 350 Quadratmeter große Location im Hettenbach in Oberhausen umzugestalten. Das heißt Hettenbach 45, dort wird die Kochschule der Alten Liebe ein Dach finden, unsere Gin-Tastings, die Barista-Kurse, das Yard Coffee und verschiedene andere, sage ich mal, Event-Formate oder so, die wir dann dort veranstalten. Und natürlich, wenn sowas gerade läuft und eingerichtet wird, dann hat man schon auch viel Fokus darauf. Aber nichtsdestotrotz verliert man auch nicht, oder darf man auch niemals den Blick auf die anderen Bereiche verlieren.
Sie haben jetzt gerade gesagt, wie groß ist denn Ihr Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, dadurch, dass wir das strukturiert haben in verschiedene, viele Unter-GmbHs, ist auch leicht die Überschneidung gibt. Also wir haben zum Beispiel Leute, die in zwei Firmen eine Teilzeitstelle haben, weil sie in beiden irgendwie tätig sind. Ich kann es jetzt auch gar nicht so genau beziffern. Es ist natürlich so, wir haben einen sehr großen Part Gastronomie. Wir hatten mal vor Beginn der Corona-Krise mit Aushilfen, also da gehören jetzt auch Minijobber dazu, studentische Aushilfen oder so, war so unser Höchststand mal bei ungefähr 110 Personen. Wobei natürlich der Großteil davon flexible Mitarbeiter waren im Bereich, wie gesagt, Minijob, Werkstudenten und so weiter und so fort. Feste Mitarbeiter, Vollzeit sind wir, glaube ich, gerade so runtergeschrumpft auf 20.
Okay.
Das war mal deutlich mehr. Wie gesagt, das sind ja sehr viele Bereiche weggefallen, die personalintensiv sind. Wir brauchen ja keinerlei Service mehr gerade. Wir haben keine Events. Wir haben ja auch mit Ihnen, mit der Pressedruck, viele Events gemacht. Da natürlich ist auch viel Personal eingespannt. Wenn jetzt sowas wie ein Presseball ist, dann haben wir dort 15, 16 Mitarbeiter, die mit Aufbau, Betrieb und Abbau von so einer Gin-Bar beschäftigt sind. Das findet ja alles schon seit geraumer Zeit nicht mehr statt.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Ja, seit einem Jahr ist die Gastronomie ja ganz massiv auch von der Corona-Krise betroffen. Wie war denn für Sie dieses letzte Jahr und wo waren so die massivsten Einschnitte?
Ja, es ist auf jeden Fall turbulent gewesen und sage ich mal so, wenn man noch keine Perspektive hat und diese Krise auf einen zukommt, wir als Startup, wir haben wie gesagt mit dem Gin vor genau 5 Jahren angefangen und die ersten Gastronomien, die jetzt noch existieren, sind ja so vor 3, 4 Jahren dazugekommen und dann Step-by-Step jedes Jahr noch eine eröffnet, hat man keine großartigen Rücklagen. Dafür ist eigentlich jedes Wochenende wichtig und dann muss man auf einmal zusperren. Dann ja, hat man am Anfang so eine Perspektive, sagt so, ja, 2 Wochen und dann geht's wieder los und so weiter. Und dann kommen natürlich schon Existenzängste auf, weil man natürlich viele laufende Zahlungen hat. Und einen riesigen Kostenblock und man wirklich im ersten Moment nicht weiß, wie es weitergeht. Natürlich haben dann man sich recht schnell wieder aufgerappelt. Man hat, na klar, alle staatlichen Hilfen und Möglichkeiten in Anspruch genommen. Damit geht es dann auch irgendwie weiter, hat Konzepte entwickelt. Wir haben sehr schnell umgeschalten auf Takeaway-Geschäft zum Beispiel in vielen Standorten, obwohl es am Anfang alles andere als kostendeckend war, weil das natürlich auch braucht, bis die Leute sich, sage ich mal, an diesen Modus gewöhnen und ja, da ist sehr anstrengend, auch für einen persönlich, weil da muss man natürlich wieder voll rein, da bricht auch viel Personal weg. Ich meine, die sind logischerweise, muss man als allererstes schauen, dass man seine Kosten massiv in den Griff bekommt, was für uns bedeutet hat, für die gastronomischen Zweig quasi, dass ja alle Mitarbeiter sofort in Kurzarbeit mussten. Damit stehen natürlich die Mitarbeiter auch nicht zur Verfügung. Und wenn man dann ein Food-Konzept oder ein Delivery-Konzept ausdenkt und umsetzen will, dann steht man halt auch wieder selber in der Küche, was natürlich super Spaß macht, weil, wie gesagt, mit der Unternehmensgröße kommt es dann manchmal schon dazu, dass man wieder da ist, wo man vielleicht vor dem war, dass man wieder sehr viel im Büro ist, obwohl man das gar nicht so gern machen würde, aber man weiß halt, dass es notwendig ist, man es muss. Aber ist schon eine Herausforderung und es gibt einem natürlich schon enorm schlaflose Nächte, wenn man nicht weiß, wie man jetzt die Gehälter bezahlen soll oder wie es überhaupt allgemein weitergehen soll. Mittlerweile hat man natürlich einen gewissen Modus gefunden. Wir haben sehr kulante Verpächter, mit denen man sich einigen konnte und kann dann sagen, okay, bis dato werden alle Betriebe und alle Betriebsteile überleben, aber wir werden, was natürlich auch nicht so schön ist, viele Jahre jetzt wieder dem hinterherarbeiten müssen. Also das wirft so unseren internen Businessplan schon um einiges zurück, weil ich meine, es gibt teilweise ja jetzt immer noch keine Perspektiven oder so, wie es weitergeht. Und diese, sage ich mal, Takeaway-Lösungen und verschiedenen Sachen, die wir machen, Menüs am Wochenende zu mitnehmen, das ist ja alles nur ein, sage ich mal, Notbetrieb. Und das hilft uns zu überleben, aber halt auch nicht mehr.
Kommt man da irgendwann an einen Punkt, dass man so frustriert ist, dass man auch vielleicht mal diese grundsätzliche Entscheidung bereut, in die Selbstständigkeit gegangen zu sein? Oder war es dann doch nie so weit?
So weit war es nie. Das macht schon zu sehr Spaß. Allerdings treibt es einen schon oft an die Grenzen so der eigenen Kraft, sage ich mal. Gerade wenn sowas kommt, ist es ja nicht so, dass das davor ruhig war, sondern man hat halt wirklich 5 Jahre in den Aufbau dieses Ganzen wirklich jede Stunde, jede Sekunde investiert und dann ist es ja nicht so, davor schon nie Urlaub gemacht und was weiß ich und das gerade dadurch ist man natürlich nochmal besonders gefordert und dann kommt man schon an die Grenzen der Kraft oder so und dann bin ich im Dezember auch noch Vater geworden, dann ist es schon, Dankeschön, das ist dann persönlich alles sehr positiv, aber es ist natürlich schon ja, sehr kräftezehrend, zumal sage ich mal, vor Corona hat man da Gas geben können, hat viel die ganze Woche auch zum Beispiel aufs Wochenende hingearbeitet, wenn Events waren und solche Sachen, hat dann halt so instant einen Erfolg gesehen und jetzt muss man halt einfach kämpfen, allein nur um zu überleben. Also es ist jetzt nicht so, dass man dadurch irgendwas erwirtschaftet oder irgendwie was macht, um nach vorne zu gehen und das ist dann vielleicht schon manchmal frustrierend.
Wie schafft man es dann, dass man sich dann trotzdem aufrafft, dass man weitermacht und eben immer wieder neue Ideen hat? Was ist da was für Sie, was Sie da irgendwie aus diesem Loch auch wieder rauszieht?
Ach, das sind viel Freunde, Bekannte. Das ist die gute, sag ich mal, Zusammenarbeit hier in der Community in Augsburg von allen anderen, ich würde jetzt nicht sagen Mitbewerber, sondern ja, es sind auch viele Freunde davon, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Das hat man schon auch besonders gemerkt in der jetzigen Krise oder so, wie gut wir eigentlich alle zusammenarbeiten und uns ergänzen. Das bringt einen auf neue Ideen und gibt einem auch wieder Hoffnung. Natürlich sind wir also nicht ganz klassisch nur Gastronomie, weil sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen traurig, weil ich muss sagen, für den gastronomischen Zweig sind einem doch schon sehr, sehr die Hände gebunden. Wenn wir da wenig machen konnten, haben wir ja natürlich noch diesen Bereich Spirituose. Das ist was, was online verkauft werden kann. Das ist was, wo man viel Effort in Social Media stecken kann, in viele andere Sachen und natürlich dort dann auch arbeiten, wo man per se jetzt kein Berufsverbot hat, weil muss man ja schon ehrlich sagen, der Bereich der Gastronomie unterliegen wir jetzt schon wieder 6 Monate eines Berufsverbots, weil wir sind niemals, waren unsere Läden quasi in dem Bereich Imbiss oder Delivery Food, sondern wir sind im klassischen Abendgeschäft. Alle unsere Läden haben um 18 Uhr geöffnet und haben davon gelebt, dass Menschen sich dort treffen, zusammenkommen, gutes Essen, guten Wein, gutes Bier zusammen genießen, ja, und einfach die Geselligkeit haben. Und das ist halt da einfach per se jetzt schon wieder seit 6 Monaten verboten und im letzten Jahr auch ein paar Monate. Und da sind einem halt ganz einfach die Hände gebunden. Da kann man sich auf den Kopf stellen und probieren, was man will und schön machen, aber es geht nicht gerade. Es ist einfach wirklich Berufsverbot und, sage ich mal, noch härter trifft es natürlich irgendwelche Kollegen, die vielleicht sogar im Veranstaltungsbranche oder in der Clubkultur unterwegs sind. Die dürfen, wie gesagt, schon seit über einem Jahr nicht öffnen, ohne Perspektive.
Sie sind ja auch Mitglied der Club- und Kulturkommission in Augsburg und haben natürlich dann dadurch wahrscheinlich auch sehr gute Kontakte zu anderen Wirten, Veranstaltern. Jetzt frage ich mich natürlich schon, gerade Clubs, Bars, die jetzt überhaupt keine Chance haben, irgendwie auch irgendwas zu liefern. Was wird uns denn von dieser Szene überhaupt übrig bleiben, wenn die Corona-Krise jetzt noch eine Zeit weitergeht? Droht uns da ein Kahlschlag in Augsburg?
Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Manche treibt immer noch weiter das Prinzip Hoffnung, dass vielleicht Ende dieses Jahres weitergeht. Manche haben sich natürlich einigen können und haben auch vielleicht andere Standbeine. Also Augsburg war schon immer nicht das leichteste Pflaster, was so freie Clubkultur angeht, also quasi nicht subventioniert in irgendeiner Form. Das heißt, die haben schon auch andere Standbeine und kommen vielleicht irgendwie so durch und warten nur drauf zu öffnen. Daher wird es manche sicher wieder geben, wo ich da sagen kann, okay, die schaffen das schon irgendwie. Und bei manchen ist es einfach nicht so sichtbar. Und wir müssen auch sagen, auch aus dem View der Club- und Kulturkommission, dass wir manche Leute einfach gerade gar nicht zu greifen kriegen, die bei uns Mitglieder sind, weil die wirklich jetzt ums Überleben kämpfen und in anderen Jobs arbeiten, nicht mehr die Zeit haben oder so, sich bei unseren monatlichen Treffen auch irgendwie digital zuzuschalten. Es wird definitiv einige erwischen und es wird auch gerade, was die freie Szene angeht oder so, da ja eine Verminderung von Spielflächen und auch von Clubs definitiv geben, die garantiert nicht mehr aufsperren, weil man sich halt auch mit einem Vermieter nicht einigen konnte. Man kann nicht einfach 2 Jahre lang Pacht nachzahlen. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn und deswegen kann es gut sein, wenn quasi ein Öffnungsszenario entworfen wird, dass manche dann final halt die Entscheidung treffen müssen. Es hat sich jetzt dieser und dieser Schuldenberg irgendwie aufgetürmt und das ist nicht schaffbar. Man setzt sich zusammen mit jemandem, kann sich vielleicht nicht einigen und dann die Entscheidung erst fällt, dass man nicht mehr aufmacht. Aber es wird eine nachhaltige, negative Auswirkung, glaube ich, haben auf die Kulturlandschaft, weil viele Leute natürlich auch weggebrochen sind. Also da hängt ja ganz viel Bereich dran, ob das jetzt der Tontechniker ist, ob das verschiedene andere Gewerke sind, die ja doch irgendwie an dieser Kultur mit dranhängen. Die haben sich einfach andere Perspektiven schaffen müssen, weil man kann halt einfach keine 1,5 Jahre ohne irgendwas überleben. Und die Perspektive aktuell ist ja, dass es noch länger dauert. Also das geht, wir sprechen hier dann für manche Leute oder für manche Veranstalter oder so, gerade die im Bereich vielleicht unterwegs sind, die sagen, wir machen größere Veranstaltungen, ist mir ja noch nicht mal sicher, ob nächstes Jahr überhaupt noch eine Perspektive besteht. Das heißt, auf einmal 3 Jahre lang komplett kein Geschäft zu haben, das kann sich keiner erlauben. Das heißt, die schaffen sich natürlich auch andere Perspektiven und können dann auch nicht von heute auf morgen wieder umschalten. Und da werden nachhaltig viele Sachen kaputt gehen, ja.
Mein Eindruck die letzten Jahre war, dass so dieses Weggehen irgendwie auch so ein bisschen, dass es sich verlagert hat. Also, dass so dieser klassische Disco- oder Clubbetrieb gar nicht mehr so angesagt war. Was war denn da Ihr Eindruck und kann das vielleicht sogar sein, dass da die Menschen nach Corona so viel Nachholbedarf haben, ja, dass sowas vielleicht wieder anlaufen kann sogar?
Also man konnte definitiv beobachten, gerade bei der jüngeren Generation, dass das nicht den Stellenwert hatte wie bei Generationen vorher, so quasi super, ich bin jetzt 18 und ich stürme die Clubs. Das hat man daran gemerkt, dass quasi im Nachtleben Schlangen, sage ich mal, vor Läden ungewöhnlich wurden. Viele haben es gemerkt, vielleicht, dass auch an einem Donnerstagabend oder so vielleicht die Maxstraße jetzt nicht gerade großartig überlaufen ist. Ich denke, das hat ganz viele Komponenten, die damit zusammenhängen. Eine jüngere Generation hat schon, sage ich mal, vor der Pandemie mit einer gewissen Social Distancing begonnen, glaube ich, allein durch die doch starke Nutzung von verschiedenen sozialen Medien bis hin zu Apps wie Tinder und viele andere Sachen. Man kann im Prinzip heute sich alles von A bis Z aufs Handy holen, sich außerhalb von Gastronomie und so treffen. Und das, denke ich mal, haben viele in Anspruch genommen. Wir haben in Augsburg vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, dass das komplette studentische Leben ja sehr dezentral ist, anders als vielleicht in anderen Hochschulstädten. Wir haben eine Uni, die ist relativ weit außerhalb von der Innenstadt. Die Wohnquartiere der Studenten wandern auch immer weiter an den Stadtrand und werden ja quasi sogar von der Stadt weggelegt. Das heißt, es ist ein ganz schöner Aufwand, als Student in die Innenstadt zu kommen. Und das hat schon auch vorher schon dazu geführt, dass dieser Stellenwert ein bisschen zurückgegangen ist. Nichtsdestotrotz, in unserem Bereich konnte man eher einen Boom erleben, indem man sagt, die Leute legen mehr Wert auf gutes Essen, gepflegt weggehen oder auch eher mal in die Bar gehen statt in den Club, weil man da halt, sage ich mal, keinen Eintritt zahlt, aber man hat vielleicht eine höhere Qualität bei den Drinks. Genauso wie mit dem Essen. Und da gab es natürlich oder gibt es einen nachhaltigen Boom, dass die Leute halt unbedingt wieder rausgehen wollen, mit Freunden treffen, essen. Aber ja, stimmt schon. Ich glaube, es wird auch nachhaltig noch sehr lang dauern, bis die Leute dieses Abstand halten oder so. Nicht jeder, verstehe ich schon, sieht man ja auch wieder, wenn irgendwie kritisiert wird, dass die Leute zu nah aufeinander sitzen, gerade bei Jugendlichen, aber manche werden, glaube ich, noch länger verängstigt sein vor engeren Locations, wo natürlich ein Nachtclub dazugehört. Da gehört einfach dazu, dass enges Gedränge ist, dass man nah aufeinander steht, und das wird vielleicht viele auch noch für längere Zeit abschrecken.
Was ist denn das, was Ihnen persönlich da so am meisten fehlt in der aktuellen Zeit?
Ja, also ich würde einfach sagen, mir fehlt in der aktuellen Zeit so der ganz zwanglose Barbesuch, um Freunde zu treffen, dann nach Feierabend eine kleine Runde zu machen und auch Kollegen zu besuchen und einfach Menschen zu treffen, die man jetzt vielleicht so direkt einfach einen Videocall vielleicht nicht gleich macht, sondern einfach in einer Stadt von Augsburgs Größe einfach über den Weg läuft und ein kurzes Gespräch führt und einfach gute Gespräche, ungezwungen in größerer Runde gesellig zusammen zu sein.
Ja, Geselligkeit ist, glaube ich, was für jemanden in der Gastronomie ganz, ganz essentiell ist. Welche Rolle spielt da auch die Liebe zur Stadt Augsburg an sich? Wie lange leben Sie denn schon in Augsburg? Und ich glaube, die Stadt scheint Ihnen ja schon so ein bisschen wichtig zu sein. Sie haben mir immerhin einen Gin gewidmet.
Ja,
genau.
Definitiv, weil ich meine, es auch vielleicht mit so als Nukleus für dieses Ganze ist natürlich schon auch gewesen, dass man vielleicht nicht ganz zufrieden war mit allen Möglichkeiten, die in der Stadt so existiert haben, gastronomischer Natur, und man halt auch nicht immer nur jammern will, sondern auch sagen will, okay, dann probieren wir es selber mal und machen irgendwas nach der eigenen Vorstellung, wo, sage ich mal, den eigenen Qualitätsansprüchen genügt oder auch einfach nur eine eigene Idee verfolgt, wie sowas sein könnte. Und das finde ich, da muss einem die Stadt schon wichtig sein, weil ich meine, wenn man die Stadt nicht liebt und nicht irgendwie ins Herz geschlossen hat oder so, dann kann man ja nicht den dort ansässigen Bürgern irgendwie was Gutes tun, denn geht ja dann, wenn, sage ich mal, einen ganz grundsätzlichen Dienstleistungsgedanken, jemanden einen schönen Abend zu bereiten oder so mit Essen, einer Stimmung, mit vielleicht einer Veranstaltung oder sowas. Das ist ja immer so die Grundbewegung. Das ist das, was uns ja die Befriedigung gibt, hauptsächlich. Natürlich verdienen wir Geld damit und müssen unsere Mitarbeiter bezahlen und müssen auch selbst irgendwie unser Auskommen damit machen. Aber das ist das, was einen Haupt- oder mich hauptsächlich in diese Branche gedrängt hat, ist nur schon diese unmittelbare Befriedigung, wenn eine Veranstaltung gut war und man wird dafür gelobt. Und das geht halt sehr unmittelbar in meinem alten Beruf, wo man langwierige IT-Projekte hat oder so, war das nicht immer so mittelbar. Im Prinzip hat man nur Bescheid bekommen, wenn irgendwas richtig schief gegangen ist und dann war Alarm und dann musste man dort mehrere Meetings abhalten und was weiß ich. Aber wenn jetzt irgendwelche Projekte im Bereich dieser Middleware umgesetzt waren, dann lief das einfach. Das interessiert keinen mehr. Und das funktioniert einfach und das ist manchmal natürlich schon so, nach jahrelanger Arbeit vielleicht fehlt da so ein bisschen die Befriedigung, ja.
Jetzt sind die Augsburger ja nicht unbedingt immer so bekannt dafür, dass sie sehr überschwänglich mit Lob umgehen. Ist das aber schon was sie dann auch erfahren, was ich jetzt hier so raushöre? Also sind die Augsburger dann schon auch so, dass sie mal sagen, hat mir richtig gut gefallen?
Ja, klar. Also das ist so, wir haben das ja jetzt, das merkt man ja dann besonders in so einer Krise wie in der jetzigen Zeit, in dem, dass wenn man Takeaway-Angebote macht oder über Gutscheinverkäufe oder halt einfach ja, Support von seinen Stammkunden braucht und da überschwänglich quasi auch überhäuft wird und die einen unterstützen, indem sie immer bestellen und immer da sind und auch nette Mails schreiben und haltet durch und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall da und ich glaube, die Mentalität der Augsburger hat sich ja schon auch deutlich geändert. Man kann ja auch so sagen, wir sind ja auch eine Stadt, die einen enormen Zuzug hat, also den richtigen Augsburger. Ich meine, ich bin ja auch so ein Beispiel, bin jetzt kein gebürtiger Augsburger, bin erst seit meinem 12. Lebensjahr hier. Das gibt es ja auch immer weniger, so wie es den echten Münchner ja kaum gibt. Die Leute ändern ja ihre Städte heute ein bisschen anders als früher. Viele sind durch Studium vielleicht hier pappen geblieben, sind deswegen auch nicht Original Augsburger. Und daher denke ich mal, hat sich die Mentalität schon auch ein wenig geändert.
Also dieses Klischee vom motzigen Augsburger hat sich schon so ein bisschen überholt.
Es gibt diese Kunden definitiv, das soll man jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass wenn jemand sich mal irgendwie verirrt und die Konzepte nicht ganz verstanden hat, der das dann auch nicht so gut findet, das ist klar. Aber das gibt es eigentlich in jeder Region oder so. Und der Augsburger kann schon motzig sein. Es ist jetzt auch nicht so, dass man natürlich, wenn man jetzt irgendwas sehr Überschwängliches hier macht, die sofort auch aufspringen. Also sage ich mal, sehr, sehr hochtrabende Konzepte oder so würde ich in Augsburg jetzt nicht gerade umsetzen. Das wird manchmal nicht so ganz verstanden. Allerdings, wenn man sich das Vertrauen erarbeitet hat und wenn man lange gute Arbeit abliefert oder so, dann hat man natürlich auch eine sehr, sehr treue Fangemeinde.
Sie haben es vorher angesprochen, manchmal eben waren Sie nicht so ganz zufrieden mit dem Angebot in Augsburg. Was Ähnliches habe ich entdeckt, auch in einem kleinen Video, das von Ihnen veröffentlicht worden ist. Das war zur Stadtratswahl, da sind Sie angetreten für die Generation Augs. Mhm. Die hat jetzt einen Platz im Stadtrat, das hat nicht ganz gereicht. Was waren da so die Motivation, vielleicht sogar in die Politik zu gehen? Und ist das eine Option vielleicht für in 5 Jahren bei der nächsten Wahl?
Also wie gesagt, man kriegt natürlich, je mehr man in der Stadtgesellschaft halt unterwegs ist und sich engagiert, außerpolitisch, wo ich Gastronomie halt so ziehe, kriegt man natürlich verschiedene Knackpunkte und Reibepunkte mit, die vielleicht in gewissen Verwaltungen oder in verschiedenen Bereichen, die nicht zwangsläufig nur einen direkt betreffen, vielleicht nicht ganz optimal laufen. Und die Standard-Herangehensweise von vielen Leuten ist, sie jammern halt darüber. Wir bei Generation Augs hat sie halt ein großer, unter anderem auch Freundeskreis, aber auch viele Bekannte getroffen, die wir uns halt durch unsere Arbeit, manche kennen, manche so privat, die eher halt Macher sind, sage ich mal so. Die sagen, okay, wir können zwar jetzt die ganze Zeit jammern und könnten uns hier zusammensetzen und über dies und jenes aufreden, oder wir probieren das mal. Und dann heißt es relativ kurzfristig, 3 Monate vor der Wahl eigentlich erst final die Entscheidung gefallen, dass wir überhaupt antreten. haben dann mit minimalsten Mitteln und Eigeninitiative quasi den Wahlkampf mitgemacht und haben natürlich, hätten wir uns auch mehr erhofft, aber ich finde, wir haben einen unserer Mitglieder und unseren Vorstand, den Raphael Brandmiller, in den Stadtrat gehievt und nicht nur das, er ist Bündnispartner mit CSU und den Grünen. Wir sind quasi damit mit als Mini-Partner an der Stadtregierung beteiligt und haben schon auch gewisse Einflussnahme oder Möglichkeiten, Entscheidungen mit anzustoßen. Natürlich in Kooperation, also ein Einzelkämpfer oder so, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, dort irgendwie großartig was durchzudrücken, wofür die anderen dagegen sind. Aber wir haben innerhalb kürzester Zeit geschafft, jemanden zu haben und auch quasi unsere Projekte wirklich an oberster Stelle zu platzieren und einzubringen. Und das sehe ich als sehr großen Erfolg. Es geht eigentlich niemanden von uns darum, irgendwie persönlich jetzt, wir sind da, sondern wir arbeiten immer als Team. Der Raphael schaltet sich auch ständig mit uns zusammen und wir sprechen intern auch alle Entscheidungen ab. Er ist da nicht der Einzelkämpfer, sondern wir sind da, sage ich mal, ein Kollektiv und da können auch weiterhin Leute dazustoßen. Wir haben jetzt auch in der Pandemie sehr stark halt natürlich auf Digitalisierung umgestellt. Unsere wöchentlichen Treffen sind nur noch digital und greifen verschiedenste Projekte auf. Und diese politische Arbeit von Generation AUX ist eigentlich auch nur ein Teil dieses Vereins. Es gibt viele Aktionen und viele Sachen, die wir machen, die haben eigentlich mit dem Politischen an sich gar nichts zu tun. Das Politische eröffnet uns eigentlich nur die Möglichkeit, vielleicht Sachen ein bisschen besser und ein bisschen prominenter zu platzieren.
Aber wäre es für Sie persönlich jetzt weiterhin auch noch eine Option, in die Politik zu gehen?
Müssen wir mal schauen dann in 5 Jahren. Aktuell bin ich ganz froh, dass ich nicht gewählt worden bin. Ich sehe den Arbeitsaufwand, den der Raphael damit hat. Ich weiß auch nicht, wie er es schafft. Er ist immerhin auch Geschäftsführer von der Firma mit fast 700 Mitarbeitern. Hat da natürlich auch ganz viele Aufgaben nebenbei und sich dann das auch noch alles wirklich abzuarbeiten, und ich bin vom Naturell da auch so wie er. Also ich würde das jetzt auch nicht halbseiden machen, sondern würde mich da auch voll reinstützen. Wüsste ich nicht, wie ich das heuer zum Beispiel geschafft hätte. Daher bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtig damit, wenn natürlich in ein paar Jahren das alles in ruhigeren Fahrwassern ist. Natürlich, warum nicht? Gerne natürlich. Ich liebe diese Stadt. Wir sehen, wo es hakt und wollen halt da einfach verbessern. Und wir sind jetzt nicht die alle möglichen Sachen kritisieren wollen, sondern wir wollen halt Probleme lösen.
Dann bleiben wir mal gespannt und schauen. 5 Jahre sind eine lange Zeit, was sich in der Zeit noch tut. Eine Frage hätte ich jetzt zum Abschluss noch. Wir wissen natürlich alle nicht so genau, wie lange die Pandemie noch geht. Wir haben vorher auch schon mal kurz drüber gesprochen, was Ihnen am meisten abgeht. Was ist denn so Ihre Hoffnung für diesen Sommer? Gibt es da eine oder hört man auf, Pläne zu machen?
Es gibt auf jeden Fall eine Hoffnung. Also ich hoffe stark oder gehe davon aus, sobald Sachen draußen möglich sind, werden die auch ermöglicht werden. Natürlich spielt das Wetter jetzt heuer auch ganz stark gegen uns. Wenn wir uns an das letzte Corona-Jahr erinnern, hatten wir, glaube ich, ab Februar Traumwetter. Jetzt ist es gerade schwierig, irgendwas draußen zu machen.
Jetzt haben wir wirklich April pur.
Ja, genau.
Es schneit, ja.
Ich bin persönlich auch der Überzeugung, wenn das Wetter schöner wird und die Leute mehr sich draußen aufhalten, dass die Indizes sich deutlich nach unten bewegen, so wie eigentlich, ja, geschichtlich bewiesen in jeder grippalen Pandemie, ob das die spanische Grippe und viele andere sind, dass man in dem Bereich Mai, Juni, jetzt wenn das sich natürlich der Winter noch so lang hält oder so, vielleicht ein bisschen später, aber ich denke mal mit Juni die Werte sehr nach unten bewegen werden. Man sieht es ja auch in den südlicheren Ländern, dass jetzt Spanien dann schon wieder teilweise lockert, sobald man sich halt draußen aufhält. Wir haben da auch gut vorgearbeitet. Die Stadt Augsburg hat da sehr viele Pläne in der Schublade. Dieser Augsburger Stadtsommer, dort haben wir schon viele Dialoge geführt. Die Ludwigstraße, wo es Oboi sich befindet und das Weiße Lamm, wird wieder gesperrt, noch mit einem offenen Termin, aber sage ich mal, die Parameter sind alle schon festgelegt. Es soll mehr draußen möglich sein, es sollen mehr kulturelle Veranstaltungen draußen stattfinden. Der Kulturbiergarten auf dem Königsplatz wird in größerer Form stattfinden. Es sollen auch Konzerte möglich sein, freie Bühnen werden geschaffen in der Innenstadt. Allerdings wird natürlich sowas jetzt erstmal zurückgehalten, denn da ist die Stadt Augsburg natürlich auch sehr auf, ja, sage ich immer, die große Politik angewiesen, was aus München kommt oder aus Berlin. Daher können die natürlich auch erst öffnen, wenn die Zahlen das zulassen. Aber ich denke, wenn ja, der Sommer kommt, dann wird wieder viel möglich sein, so wie es im letzten Sommer war. Wo wir alle ein bisschen Bammel vorhaben, ist natürlich, was so im Herbst sich ist, ob wir dann schon durch sind oder ob wir uns auf einen weiteren Pandemiewinter in Gastronomie und Veranstaltungsbranche und Kultur einrichten müssen.
Wenn wir dann im Sommer draußen sitzen dürfen, jetzt haben wir einen Spirituosenexperten da, was trinken wir denn diesen Sommer?
Das Beste ist natürlich Gin Tonic.
Ganz klassisch.
Ja, natürlich gibt es ganz viele andere Sachen. Jeder hat da so sein Favorite, aber natürlich finde ich so der perfekte Sommerdrink irgendwie als Sundowner mit schönen Eis, wirklich schönen sprudeligen Tonic Water und so. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres an einem lauen Sommerabend als ein oder vielleicht auch zwei Gin Tonic mit Freunden zu genießen.
Ich glaube, mit diesem schönen Bild entlassen wir euch aus dieser heutigen Podcast-Folge. Bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, was auch immer loswerden möchtet, schreibt uns eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.